Ihr hört Frei von Grobstrick, den Heizungsjournal-Podcast mit Jörg Gamperling und Dietmar Bleck. In der Winothek Weinkorb treffen die beiden eine meinungsstarke Persönlichkeit. Und jetzt geht's los.
So, nachdem der Dietmar geguckt hat, ob auch alle Schalter an sind, sage ich mal herzlich willkommen zu Frei von Grobstrick. Heute wieder im feinen Zwirn mit Gast aus der Winothek Weinkorb. Und unser Gast ist Tino Hirsch.
Guten Morgen, Tino. Grüß dich.
Schönen guten Morgen. Freue mich, heute hier zu sein und vielen Dank schon mal für die Einladung.
Ja, endlich. Wir kennen uns ja auch schon eine kleine Weile, aber war ein kurzer, intensiver Einstieg, den wir da hatten gleich. Ne? Morgens früh in Wernau. Wir waren noch ziemlich müde.
Kann ich bestätigen.
Kurz vor der Busreise, Pressereise nach Aveiro, nach Portugal, wo Bosch Home Comfort einen wunderschönen Fertigungsstandort hat. Und da hast du uns rumgeführt, viel erklärt. Ich war echt beeindruckt. Nicht nur von deinen Referaten, sondern auch von der Kultur dort, von den Eindrücken. Und habe ich dich kennengelernt als Vertriebsleiter Deutschland bei Bosch Home Comfort. Und wie gesagt, auch privat ein bisschen was ausgetauscht, über die Branche gesprochen. Wir hatten im Heizungsjournal danach einen flotten Artikel. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also an der Stelle nochmal vielen Dank für diese tolle Möglichkeit, sowas auch mal live zu sehen, wenn man schon labelt Wärmepumpen made in Europe. Das wollte man natürlich sehen, dass es auch wirklich wahr ist. Also vielen Dank an der Stelle nochmal.
Gerne, ist eine schöne Erinnerung, ja. Geht mir genauso. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich glaube, wir konnten auch gute Eindrücke vermitteln damals.
Ja, auch in Eibelshausen habe ich ganz vergessen. Ich meine, das war ja die Busfahrt hoch, gefühlte 6 Stunden.
Ja? Ja.
Den morgendlichen Stau rund um Stuttgart. Auch da, dieses uralte Werk, was dann neue Funktionen bekommt, hat die Frau Lüppert uns vorgestellt. Mm. Also das ist wirklich eine Sache, die hat man als Textfuzzi vom Heizungsjournal nicht alle Tage. Und bleibt in bester Erinnerung. Es waren Handwerker dabei, der Oliver Petri und so weiter, die auch erster Hand auch zeigen konnten, warum sie so eine Partnerschaft mit euch schätzen. Aber bevor wir da auch in die Details reingehen und die großen Metathemen, würde ich dich bitten, Tino, erzähl doch ein bisschen was noch zu dir selber nach dem Motto Baujahr und Hobbys.
Baujahr und Hobbys, ui, okay. Ja, Baujahr 1979. Ich hoffe, das war ein guter Jahrgang. Ich weiß es nicht ganz genau. Wir sind ja hier in der Mediathek, hätte ich fast gesagt.
In der Winothek.
Ja. In der Winothek, genau. Ja. Und da kommen wir aber gleich nochmal drauf bei dem Mitbringsel, wo ich herkomme. Da sage ich dann was dazu. Mhm. Ich bin seit 2007 bei Bosch, damals noch Thermotechnik. Heute nennen wir uns Bosch Home Comfort Group. Und war am Anfang zuständig für die Entwicklung neuer Geschäftsfelder, habe dann ein kleineres Unternehmen bei Bosch integriert, war dann selber lange im Vertrieb und zwar immer bei oder ganz nah an der Marke Junkers. Viele Fachhandwerker werden die Marke noch mit Sicherheit noch kennen, ist ein Begriff in der Branche, ist
absolut
eine Traditionsmarke, genau.
Steht bei mir im Garten übrigens.
Ja, sehr gut. Sehr gut, genau. Da freuen wir uns.
Also kein Gasheizgerät, sondern was anderes.
Ja, aber auch schon eine Wärmepumpe mit der Marke Junkers. Ja, da komme ich her und bin jetzt verantwortlich für Marketing und Vertrieb der Heizungsmarke Bosch in Deutschland.
Da wollte ich ihm nämlich reingrätschen. Du hast ihn viel zu kurz vorgestellt. Bei mir ist auch wichtig, er ist auch Experte für Marketing, was unserem Thema heute nicht abtrünnig sein wird.
Das seid ihr ganz unter euch. Da halte ich mich dann raus.
Ja, nicht, dass das hier noch ein Marketing-Podcast wird.
Könnt ihr machen.
Na, wir gucken mal, wie wir das in Kombination hinkriegen.
Genau.
Hau rein mit dem Mitbringsel.
Also echt, jetzt schon? Ja, komm. Du bist
mit dem
total,
Mitbringsel?
Er ist immer total elektrisch. Bevor das Mitbringsel nicht läuft, dann
er ist neugierig.
Kommt er auch nicht. Wir haben noch überhaupt nicht das Thema verraten. Ne? Kein Stück.
Nö, und wir hatten's angeteasert, das machen wir aber gleich.
Weil ich habe es nicht mitbekommen. War ich auch da?
Ja, du hast wahrscheinlich schon wieder ans Marketing gedacht oder ans Mitbringsel. Ja, das Metathema.
Nicht fies werden. Nee, wir verraten das nicht. Wir jetzt gucken unter die Decke. Wie ihr wisst, haben wir hier auf diesem wunderschönen Tisch, an dem wir sitzen, einen Teller, von dem wir nichts sehen, weil darüber eine große Decke liegt. Und unter dieser Decke hat der Gast uns etwas mitgebracht, was etwas über ihn erzählt. Da sind wir ganz gespannt.
Da dürft ihr auch gespannt sein. Und jetzt, so, lüften, jetzt, wir mal,
genau,
jetzt lüften wir mal das Geheimnis. Und jetzt gehen schon wahrscheinlich bei euch beiden, ihr denkt jetzt, boah, da hat der Tino Hirsch aber richtig in die Trickkiste gegriffen.
Wir sind hier sich was.
In der Vinothek und er bringt eine Flasche Wein mit. Was für ein Innovator.
Gut, die zur Ehrenrettung, die ist nicht hier aus dem Regal.
Ja, nee, die ist nicht hier aus dem Regal. Und ja, warum habe ich das gemacht? Euer Wunsch war ja, na, irgendwas, was mit dir zu tun hat.
Exakt, darum
und
geht's.
Ich komme tatsächlich aus einer Weinregion, keiner so ganz so großen Bekannten, aus dem Stromberg. Stromberg ist so eine Ecke zwischen Stuttgart, Karlsruhe, Heilbronn, so irgendwo in der Ecke. Mhm. Wie der Name schon sagt, ist ein bisschen bergig. Dementsprechend, wir liegen etwas höher, als wir hier sind. Da ist ein bisschen anstrengender, guten Wein zu machen. Und auf der Flasche steht auch drauf, was das für eine Sorte ist, und zwar Muskat-Trollinger. Da gibt es eine kleine Geschichte dazu, und zwar meine Eltern, die sind, wie viele dort in der Region, haben die so aus der Tradition der Familie raus, sind die so Hobbywinzer, also ganz weit entfernt von dem, was wir hier hochprofessionell sehen. Und meine Eltern haben im Weinberg, direkt am, wie man hier so schön sagt, am Wengerthäusle oder am Weinberghäuschen, haben sie zwei Rebstöcke mit Muskat-Trollinger gepflanzt. Die waren immer für uns als Kinder. Und das war so, wie man sich das so im Paradies vorstellt, die haben sich so hochgeschlängelt. Und da war es immer ein ganz großes Erlebnis, wenn es dann soweit war und tatsächlich die Weinlese war, dann durften wir als Kinder eben diesen Muskat-Trollinger ernten. Und der ist auch tatsächlich sehr, ja, sehr gut als Esstraube geeignet.
Wollte ich gerade sagen, ihr habt jetzt den genascht, oder? Ihr
ja,
habt
ja,
den
genau.
Noch gar nicht irgendwie.
Genau, wurde natürlich, als Kinder wurde da kein Wein draus gemacht. Wäre auch von der Menge her viel zu wenig gewesen. Und jetzt ist natürlich so, wir sind jetzt nicht in der Weinlesezeit, deshalb kann man die Trauben so nicht kaufen. Und ich hoffe deshalb umso mehr, dass es dem Winzer gelungen ist, dass er in die Flasche möglichst gut den Muskatgeschmack reinbekommen hat. Das war die Idee dabei und ja.
Dann brauchen wir jetzt drei frische Gläser.
Ich wäre wie immer so frei.
Natürlich.
Öffne mal die Getränke. Wunderschönes Label hat es.
Ja.
Kann man nicht hören.
Was da knackt, ist der Schraubverschluss. Wir wissen ja alle, dass Schrauben oder Korken lange schon kein Qualitätsmerkmal mehr ist. Ist so, muss man einfach sagen.
Ich schenke da mal ein Zehntelchen ein.
Ja, hier wird wieder durchgereicht. Das finde ich immer perfekt. Danke.
Das könnte jetzt auch eine Messe sein, ein Messwein.
Dann probieren wir das mal.
Zum Wohl.
Tino, zum Wohl.
Danke auf dich und danke fürs Mitbringen.
Danke, dass du da bist.
Danke, dass ich hier sein kann.
Cheers.
Wow, der ist gefällig.
Mhm, aber sehr.
Ist er? Der erinnert ans Naschen.
Ja, aber wirklich.
Ans Traubenklauen.
Kann man auch zu der Stunde, zu der Uhrzeit wirklich snacken, würde ich mal sagen.
Snacken, ja, genau.
Ich meine, wer in der Vinothek den Podcast macht, muss einfach damit leben, dass ausgeschenkt wird.
Ja, ich will ein bisschen aufpassen, Dietmar, dass es nicht zu, dass wir nicht in den Verruf geraten, dass wir nur am Feiern und am Quatsch machen sind und im Essen sind. Ne? Deswegen sind wir hier heute.
Ich dachte, deswegen hören die Leute den Podcast.
Ach so, was sie als Mitbringsel öffnen dürfen, ob das mal wieder was Handfestes, was ein Speck ist oder wirklich so ein leckeres Getränk. Schmeckt ausgezeichnet.
Ja, fantastisch.
Am Stromberg war ich auch schon öfter.
Ja.
Zabergäu, oder?
Ja, die Richtung, genau. Ja. Also es sind so ein paar Ortschaften, wo man da dazu zählt. Relativ viel Wald. Und da, wo kein Wald ist, wird es am Hang. Für Weinbau genutzt. Ja.
Perfekt auch zum Fahrradfahren, Mountainbiken und so Sachen.
Genau.
Schöne Geschichte.
Und ich bin eh der Meinung, dass Leute, die in der Weinbauregion aufgewachsen sind, irgendwie mental anders drauf sind.
Ja.
Im besten Sinne.
Ja?
Ja, na klar.
Das ist einfach
so chilliger.
Geerdet.
Geerdet, chilliger. Chilliger, meine Güte. Ich habe Sprachstörungen nach dem ersten Schluck. Egal.
Das ist doch schön so. Wir waren gerade bei Junkers noch stehen geblieben. Was mich da auch, das möchte ich kurz reinwerfen, auch wenn es jetzt nicht zum Thema passt, mal wieder. Aber was mich da total abgeholt hat, auch auf der Pressereise nochmal, war diese Idee des Tritherm-Hauses. Also das war wirklich ein Rückblick wert. Ich stehe auf Geschichtsthemen, weil man viel daraus lernen kann. Es ist ja dann 75 gewesen, wenn ich es richtig weiß. Das heißt Ölkrise.
Genau, richtig.
50 Jahre Ölkrise ist ja jetzt quasi Datum. Werden wir im Heizungsjournal übrigens auch einen Bericht bringen, im Septemberheft vermutlich. um diese Zeit nochmal Revue passieren zu lassen und auch Lehre draus zu ziehen. Weil vieles, was passiert da draußen im Markt, ist ja analog dazu. Und da war eben das Thema erste Wärmepumpe, Prototyp für dieses Triebtherm-Haus mit Wasser, oder? Grundwasser oder Brunnenwasser.
Richtig, genau. Und Antrieb. Eigentlich Triebtherm deshalb, weil es im Prinzip drei Wärmequellen waren. Und man hatte damals schon, also das, was wir heute als ja nach wie vor aus meiner Sicht technisch sehr sinnvolle Lösung für viele Bestandsimmobilien sehen, nämlich, dass man zwei Wärmeerzeuger intelligent miteinander kombiniert. Das hat man damals schon gemacht, in dem Fall sogar drei Wärmeerzeuger, sprich eine Wärmepumpe, eine Solewärmepumpe und dann Solarthermie und zusätzlich noch so für die Spitzenlast ein Gasbrennwertgerät. Und die Idee dahinter war, man hat es auch tatsächlich auf dem Werksgelände in Wernau, das ist so der Stammsitz der Marke Junkers in der Nähe von Stuttgart, da hat man das bewusst gebaut, weil man natürlich nach der Ölkrise 73, 74 festgestellt hat und der festen Überzeugung war, wir müssen in der Richtung uns unabhängiger machen und wir müssen auch unseren Beitrag als Heiztechnikunternehmen leisten, um das auch zu ermöglichen. Das war damals die Idee und die ist, ja, wenn man es mal so überlegt, gilt die bis heute. Wir leisten dann einen Beitrag. Wir sind heute technisch natürlich ein paar Schritte weiter, ist klar. Wäre schlimm, wenn es anders wäre.
Die Maschinen sehen ein bisschen anders aus.
Die Maschinen sehen ein bisschen anders aus, genau, sind hoffentlich auch ein bisschen installationsfreundlicher und wir haben da was dazugelernt, klar. Aber das zeigt, wir haben da schon eine lange Tradition und auch eine Expertise in diesem Thema.
Genau, das ist der Punkt, was mich natürlich brennend interessiert. Ich meine, wir nehmen im Juni auf, wir veröffentlichen diesen Podcast dann im Juli. Wir haben das erste Halbjahr 24 rum. Was ist aus deiner Sicht als Vertriebsleiter, du bist viel draußen, du bist da am Puls der Branche, was ist passiert? War es so schlimm, wie befürchtet? Herr Brockmann sagte ja auch bei der Pressekonferenz im März vor der SAK Essen, erstes Halbjahr wird schwierig, aber dann haben wir zarte Hoffnung im zweiten Halbjahr 24, dass es kommt, dass es geht und dann perspektivisch Thema GEG im Jahre 26, 28 so richtig dann die Fahrt nochmal abgeht. Wie sind deine Eindrücke aus erster Hand?
Also zunächst mal, wenn wir zurückgucken, dann glaube ich, hat niemand mit so einer Entwicklung in 2024 genau so, wie sie sich jetzt abzeichnet, gerechnet. Die allermeisten haben anders geplant, auch wir haben anders geplant. Wir sind schon davon ausgegangen, dass es eine Delle geben wird, weil natürlich ist mittlerweile auch bekannt, es wurde ein paar Geräte, auch ein paar Wärmepumpen, die zum Jahreswechsel geliefert wurden, die waren nicht alle eingebaut. Das hat natürlich mit der Lieferkette was gemacht. Und mittlerweile muss man sagen, ist die Delle ein bisschen länger, als wir das so vermutet hatten. Es gibt aber aus meiner Sicht positive Anzeichen, dass es sich in die richtige Richtung entwickelt. Und das erfreut mich natürlich. Woran mache ich das fest? Ich spreche sehr viel mit unseren Installateuren und das ist eigentlich auch das Grundvertrauen, was ich dadurch schöpfe, weil sich dort mir ein ganz anderes Bild spiegelt als das, was wir aktuell in den Zahlen sehen. Und das bedeutet, die Auftragslage ist deutlich besser als das, was auch BDH-Zahlen aktuell aussagen. Und insofern ist es erstmal eine ganz wichtige Erkenntnis, dass die Nachfrage besser aussieht und wir dann natürlich irgendwann auch in eine Phase kommen werden, wo sich das auch in Absatzzahlen wieder ausdrückt. Was wir sehen, ist, dass jetzt auch speziell das Thema Wärmepumpe, was ja ganz besonders volatil war, im letzten Jahr ganz extrem auch innerhalb des Jahres volatil war, dass wir da schon eine deutliche Belebung sehen, nur nicht auf das Niveau, was wir uns vielleicht wünschen würden, aber doch in die richtige Richtung. Und es macht mich eigentlich hoffnungsvoll, dass wir im zweiten Halbjahr tatsächlich eine sehr starke Saisonkurve bekommen werden. Und darauf müssen wir uns vorbereiten.
Gilt die Schwäche, die Delle für über alle Produktgruppen? Oder sagst du, es gibt auch Gastechnik, die funktioniert oder Öl? Brennwertkessel, die sich noch stabil in Anführungszeichen absetzen.
Richtig, genau. Ja, du hast die richtigen Hinweise gegeben. Wir haben eine sehr stabile Säule im bodenstehenden Bereich, sowohl Gas- als auch Ölkessel im bodenstehenden Bereich. Die entwickeln sich sehr stabil. Bei Gasbrennwert war auch eine relativ starke Schwankung, aber das zeigt, dass wir mit Heizung einfach auch ein Grundbedürfnis bedienen, das nie null sein wird. Und es kommt im Markt natürlich auch zum Ausdruck.
Aber das ist auch mal eine subjektive mein subjektiver Eindruck, dass im Heizungsbauerhandwerk eine relativ große Zuversicht da ist. Das GEG ist so im Sattel, man hat es verdaut.
Ja.
Es gibt auch tolle Handreichungen von Verlagen, von der Industrie, wo das auch erklären, die Förderung. Also ist mal verdaut. Und aus meiner Sicht haben die ein relativ normales Geschäft. Viele sagen natürlich auch, okay, war schon mehr, war schon besser. Beziehen es aber gerne auch mal auf die Badsanierung. Da müssen wir immer ganz genau aufpassen. Oder Bad, den Bäderbau. Mit wem redet man jetzt an der Stelle? Und da sind wir auch voll beim Thema. Wir haben ja heute uns den Tag, nicht den ganzen, die nächsten paar Minuten, verschrieben mit der Überschrift, was macht Bosch Home Comfort Group für den Fachhandwerker, für den Heizungsbauer übers Produkt hinaus. Wir wollen heute nicht irgendwie Produktschulung machen, den Katalog vorlesen oder nur über den Markt reden oder über die Stimmung, sondern auch konkret darstellen, was habt ihr im Köcher? Was kommt da noch? Oder wo kann man wirklich noch unterstützen? Effektivität ist ein Thema.
Ne? Absolut.
Schneller werden, besser wirtschaftlicher werden, auch im Handwerk. Auch dies habe ich mitgenommen bei der Pressereise vom Oliver Petri, der dann Testimonial war beim Einbau dieser neuen Luftwasserwärmepumpe, Monoblock mit dem Kältemittel Propan. Das ist ja ein Vorzeigebetrieb. Das ist wirklich für mich so ein Erlebnis gewesen. Okay, wenn alle Betriebe so ticken würden, dann wäre die Wärmewende quasi 2030 beendet. Aber da sind wir noch nicht. Ne? Es gibt genug Betriebe, die Luft nach oben haben. Da spreche ich auch aus persönlicher Erfahrung, wo immer was wehtut. Und da würde es mich mal interessieren, wo da der Schuh drückt, wirklich im Handwerk, wo ihr unterstützt, wo ihr unterstützen könnt.
Ja, ich glaube, zunächst mal muss man mal sagen, dass wir im letzten Jahr 1,3 Millionen Wärmeerzeuger in den Markt gebracht haben, ist erstmal eine Riesenleistung. Das muss man erstmal von, wenn man guckt, was da für Steigerungen waren in den einzelnen Segmenten. Wir kommen, die letzten Jahre haben wir uns so seit 2020 von eigentlich einem Niveau, was immer so um die 700.000 geschwankt hat, 50 hoch oder runter, sind wir dann langsam peu à peu auf Richtung 1 Million, die dann knapp 1 Million, die 2022 erreicht wurde. Und das haben wir in einem Sprung auf 1,3 Millionen gesteigert. So, und das muss man einfach mal sich vor Augen führen, was da auch an Leistung der Fachhandwerker dahinter steckt. Klar, die Anforderungen der Endkunden, die Erwartungshaltung der Politik, die war da. Und trotzdem muss man es am Ende aber irgendwie auch hinbekommen. Und wenn ich mit Fachhandwerkern spreche, dann sagen mir ganz viele, naja, es ging jetzt ein Jahr, aber es war natürlich schon auch zulasten von mir persönlich, zulasten von meinen Mitarbeitern, viel Samstagsarbeit, viele Überstunden. Also es ist kein Zustand, den man jetzt irgendwie dauerhaft durchhalten kann. Auch deshalb, weil letzten Endes die Branche dann auch für die Mitarbeiter irgendwo ein Stück weit uninteressant wird, weil das eben niemand auf Dauer so machen will und kann. Wenn wir uns dann parallel dazu angucken, was verändert sich jetzt mit diesem Schwenk in Richtung Wärmepumpe oder ich sage mal ganz bewusst nicht nur Wärmepumpe, sondern auch Hybrid, dann bedeutet es, dass die Anlagen grundsätzlich komplexer werden, dass die Einbauzeit zunimmt. Viele Handwerker würden mir wahrscheinlich zustimmen, wenn ich sage, naja, ein klassischer Tausch eines Gaskessels rechnet man vielleicht 1,5, 2 Tage, 2 Mitarbeiter. Für eine Wärmepumpe durchschnittlich 4 bis 5 Tage, 2 Mitarbeiter. So, und wenn wir uns das jetzt mal gedanklich vor Augen führen, was da die nächsten Jahre noch passieren soll, dann ist es natürlich ein erheblicher Kapazitätsbedarf, der notwendig ist. Und wenn man dann noch mal so ein paar volkswirtschaftliche Themen dazu addiert und wir feststellen, okay, es gibt eine Babyboomer-Generation, 4,5 Millionen Menschen, die gehen jetzt in diesem Jahr und in den nächsten 2, 3 Jahren gehen in Ruhestand, die werden nicht im selben Umfang durch junge Leute ersetzt werden können, weil es schlichtweg ein demografisches Ungleichgewicht gibt. Was heißt das denn dann eigentlich? So, das bedeutet, wenn wir das irgendwie schaffen wollen, und ich glaube, jeder von uns hat den Anspruch, dass wir diese Wärmewende schaffen, dann müssen wir irgendwo gucken, dass wir in Richtung Effizienz was tun. Und das war unsere Überlegung, übrigens nicht erst seit einem Jahr, seit dieser Boom losging, sondern wir beschäftigen uns schon seit 3, 4 Jahren mit der Frage, wie bekommen wir das hin? Und da kommt man ganz häufig zu dem Thema, wie können wir den Fachhandwerker noch besser unterstützen.
Das war ja auch diese UX, User Experience.
Genau, User Experience ist ein Thema, das bezieht sich natürlich im engeren Sinne auf das Produkt. Wir sind da auch stolz drauf, dass wir viele unserer Produkte entwickelt haben mit den Handwerkern gemeinsam, die uns aus der Praxis einfach dargestellt haben, was macht für sie Sinn, wo haben sie Vorteile in der Installationsgeschwindigkeit oder manchmal ist auch gar nicht nur die Geschwindigkeit, sondern einfach, dass es halt einfacher geht und die Mitarbeiter das gerne machen und jetzt keine Hürde haben, da irgendwie
Erwartungsthemen habe ich da in Erinnerung, dass man bei Gaskessel zum Beispiel wandhängend eine Pumpe tauschen kann,
genau.
Eine Umwälzpumpe.
Absolut.
Und das ohne groß die halben Nieren und Lebern da rauszunehmen, sondern
genau.
Kein Chirurg sein zu müssen,
genau,
sondern so schnell und effektiv zu sein.
Und das ist unser Anspruch bei den Produkten. Und wenn man dann halt einen Schritt weiter denkt, dann ist klar, der Fachhandwerker ist für uns derjenige, der im Fahrersitz ist und bleibt. Er wird derjenige sein, der mit dem Endkunde das Geschäft macht. Nur die Frage ist, muss er in dem Umfang, wie er das im Moment tut, sein Geschäft so machen? Also muss ich jetzt meine Monteure überzeugen, dass sie jetzt vielleicht ein Fundament bauen, was vielleicht eher in eine Gartenbauerarbeit reingeht? Oder muss ich so viel Kapazität drauf verwenden, dass ich eine saubere Wärmebedarfsberechnung mache, von der nachher auch die Effizienz und auch die Anlagenqualität im Betrieb der Wärmepumpe maßgeblich abhängt? Das sind alles Themen.
Und die Kosten der Überdimensionierung,
richtig,
kostet da viel,
genau,
Geld, ist auch bekannt.
Genau. Ja. Und genau da haben wir uns sehr viele Gedanken dazu gemacht, haben da auch tolle Services rund um dieses Thema entwickelt. Zwei habe ich schon genannt, aber es gibt noch viel mehr. Und letzten Endes haben wir das alles zusammengefasst in der sogenannten Klimaheldenschmiede. Wir sehen unsere Fachhandwerker als Klimahelden. Jeder, der eine neue Heizung verbaut, trägt wesentlich dazu bei, dass wir das schaffen. Und deshalb wollen wir sie bestmöglich unterstützen und haben diese ganzen Tools und Services, Unterstützungen, die haben wir mal gesammelt und haben sie wirklich kundengerecht aufbereitet, weil manchmal ist es ja so, man hat so viele Dinge, man weiß am Ende gar nicht mehr genau, was hat man denn eigentlich alles und deshalb nutzen wir sie auch nicht. Mhm. Und wir haben das an dem Kauf-, Installations- und After-Sales-Prozess des Handwerkers orientiert, haben das im Partnerportal bei uns schön gebündelt und sind da auch stolz darauf, dass wir damit erstmal eine sehr gute Unterstützung haben. Und wir haben darüber hinaus sogenannte Profi-Programme etabliert für bestimmte Themen. Ein Thema ist natürlich Wärmepumpe, aber auch beispielsweise Klimasplitgeräte, wo es darum geht, nicht eine Produktschulung zu machen. Die Produktschulung ist die Voraussetzung. Und dann stellt sich ja die Frage, okay, wie komme ich jetzt in Modus, dass ich einfach schneller werden kann, dass ich Erfahrungen nutzen kann, dass ich vielleicht auch Effizienzen heben kann. Und genau darum kümmern sich diese Programme. Und da haben wir sehr gute Erfolge damit.
Ja, dann würde ich sagen, ein Hoch auf die ganzen Klimahelden.
Ja.
Nochmal Cheers.
Wir hatten eben gar keinen Pling-Sound. Gut, dass wir das jetzt mal haben.
Ja, Selbstverständnis ist da schon ein Thema.
Du hast gesagt, das war so eine organische Sache. Wie selbstverständlich war es in deiner Organisation, dass man das nicht nur vom Produkt her denkt, sondern auch verstärkt darüber nachdenkt, wie das draußen genutzt wird, wie das eingebaut, verwendet wird und dass man da nochmal eingreift, positiv unterstützt. Habt ihr da ein bisschen gebraucht oder du hast das jetzt so als Heldengeschichte erzählt?
Ja, das war schon ein bisschen Überzeugungsarbeit.
Deswegen frage ich da nochmal nach.
Genau, also es war natürlich ein bisschen Überzeugungsarbeit, auch intern. Am Anfang ist es wie oft mit neuen Themen, da gibt es ein paar Fans, aber so eine große Masse stellt es erstmal in Frage, weil natürlich, das war jetzt nicht das, was wir bisher getan haben. Ist auch ein Stück weit normal, dass man vielleicht neuen Themen, dass man da mal kritisch hinterfragt, macht das eigentlich Sinn? Ich glaube, entscheidend bei diesem ganzen Themenkomplex war, dass wir von Anfang an für uns festgelegt hatten, wir sind nicht der bessere Handwerker. Wir bilden uns nicht ein, dass wir als Bosch unseren Fachhandwerkern sagen können, was sie denn im täglichen Doing noch besser machen können, sondern das muss von den Fachhandwerkern selber kommen. Und jetzt haben wir als Hersteller die Situation, dass wir diese ganzen Informationen gebündelt bekommen. Und genau diese Bündelung dieser Erfahrungen zusätzlich durch unseren Werkskundendienst, wo wir auch sehr viele Erfahrungen sammeln, auch manchmal Fehler. Die sorgen natürlich am Ende dafür, dass wir einen großen Erfahrungsschatz haben, wo wir sagen, wenn wir das konsequent besser machen und an unsere Kunden transportieren, dann haben die Kunden einen echten Mehrwert daraus und dann können sie es auch für sich umsetzen. Und ich glaube, dann erfahren wir auch mehr Akzeptanz, weil die nicht den Eindruck haben, naja, da hat sich jetzt irgendein Ingenieur in der Entwicklungsabteilung von Bosch eingeschlossen und hat sich vielleicht eine theoretische Welt überlegt, sondern es kommt von ihnen. Und das ist bei dem User Experience Produktentwicklungsthema ganz wesentlich und es ist aus meiner Sicht auch bei diesem Thema ganz wesentlich.
Also ihr holt die Informationen aus der Fläche, was euch gesagt wird,
richtig,
was man besser machen kann oder genau, wo es auch vielleicht mal klemmt,
ja,
bereitet das auf und gebt das dann wieder zurück als Best-Practice-Methode. So macht man es eigentlich am schlauesten.
Genau, so kann man das beschreiben. Natürlich denken wir auch selber ein bisschen nach und machen mit Workshops gemeinsam mit Installateuren, überlegen wir, wie könnte es denn besser aussehen, weil die Erkenntnis ist ja das eine, aber dann muss ich ja irgendwo noch überlegen, ja, wie kann ich es einfacher machen? Ich glaube, der entscheidende Punkt ist, die meisten Fachhandwerksbetriebe haben jetzt keine 100 Jahre Erfahrung mit Wärmepumpe, so wie sie das mit Gas und Öl haben, da braucht man denen nichts erzählen, das wissen die aus dem FF-Felder einfach in der Organisation jedes Betriebes so viel Wissen, Erfahrungsschatz drinsteckt. Und um das schneller hinzubekommen, auch bei der Wärmepumpe diesen Erfahrungsschatz zu heben, glaube ich, haben wir da eine entscheidende Rolle als Hersteller, die wir auch nutzen können.
Ja, und auch dies macht er auch sehr präsent. Das ist mein Eindruck. Als Heizungsjournalist gibt es sicherlich auch von anderen Herstellern industrieseitig Angebote, aber ihr seid da sehr, sehr präsent damit. Als Beispiel Messe, SHK Essen, das wird da wirklich vermittelt. Für mich als gleichwertig zu natürlich Produkten, die ihr verkaufen müsst. Ihr habt natürlich auch einen Verkaufsdruck. Du bist Vertriebsleiter draußen, hast du viele Kollegen, die tagtäglich beraten und vor Ort sind, einen guten Job machen. Aber das ist Soft Skill im Grunde vielfach. Ne? Ja. Mich würde mal interessieren, gerade im Anbahnen eines Auftrags, vielleicht mit einem Beispiel versehen, was ist da konkret seitens Klimaheldenschmiede denn ein Angebot von euch?
Jörg, erstmal freut mich, und es war jetzt nicht geskriptet oder so, dass genau diese Wahrnehmung bei dir ankommt. Weil natürlich sind Produkte ein wesentlicher Part auf einer Messe und das werden sie auch bleiben. Aber wir haben ganz bewusst auf den Messen auch den Schwerpunkt auf solche Soft Skills gesetzt, um eben auch zu zeigen, wie stellen wir als Bosch uns die Zukunft vor und welches Angebot können wir unseren Handwerkern machen, um auf dieser Reise bestmöglich unterstützt zu sein. Und das, also von daher freut mich das. Jetzt zu deiner konkreten Frage. Was machen wir, um ein Angebot zu generieren? Erstmal, wir haben ein sehr gut ausgebildetes Lead-Management mittlerweile, bei dem wir auch sehr gut differenzieren können zwischen, naja, den Anfragen, den jeder kennt. Ich will mal wissen, was kostet es eigentlich, aber habe kein ehrliches, kein ernsthaftes Interesse, da jetzt kurzfristig was umzusetzen. Und können damit eben auch qualifizierte Leads zu unseren Installateuren weitervermitteln. Das ist so der erste Schritt. Und dann geht es aber weiter. Dann kennt wahrscheinlich jeder Fachhandwerker die Situation, okay, ich komme dahin, investiere erstmal relativ viel Zeit, damit ich auch ein qualifiziertes Angebot in der Art und Weise, wie der Kunde das von mir erwartet, abgeben kann. Hab jetzt aber ja eine Treffergenauigkeit von vielleicht irgendwie 3 oder so. Also jedes dritte wird dann in aller Regel auch ein Auftrag. Und da haben wir uns überlegt, okay, wie können wir das besser machen? Und wir haben eine Partnerschaft schon vor einem Jahr, guten Jahr, mit Heizreport gestartet, bei dem wir auch das Thema Effizienz in den Vordergrund stellen. Das heißt, der Fachpartner tritt kompetent auf, macht eine Heizlastberechnung. Der Kunde hat das Gefühl, okay, der guckt jetzt mein Gebäude an, der macht jetzt nichts irgendwie aus der Schublade, weil er investiert eine ganze Menge Geld. Das heißt, er braucht ein Vertrauen in denjenigen, der das nachher umsetzen soll. Ja. Aber diese Heizlastberechnung kostet eine ganze Menge Zeit. Und die Zeit kostet sie in aller Regel die Inhaber, die persönlich dorthin fahren. Und wir haben über Heizreport eine Möglichkeit geschaffen, wo wir deutlich Zeit einsparen und haben das natürlich dann auch im Workflow so integriert, dass ich daraus dann auch sofort mein Angebot mit den entsprechend passenden Produkten von Bosch erstellen kann. Das ist so ein Beispiel. Gibt noch viele andere mehr, Telefonservices und was ist da noch?
Berichten wir übrigens auch im Heizungsjournal Sonderheft. Demnächst, von heute aus gesehen, aber natürlich auch vor unserem Podcast-Release. Da haben wir ein schönes Interview geführt mit dem Marcel von Zons im Heizreport und dem Oliver Schneider, deinem Kollegen aus dem Bereich des Partner Experience Managements von Bosch Home Comfort. Also liebe Hörerinnen und Hörer, lest es gerne nochmal nach. Gute Story, sehr untypisch fand ich, auch diese Kooperation jetzt hinter den Kulissen, aber sehr wirkungsvoll. Das sind genau die Kleinigkeiten. Du hast es vorher gesagt, es ist ja ein Sammelsurium an Möglichkeiten, Services, die es da mittlerweile gibt. Ich denke, da gibt es ja kein Angebotsproblem. Da gibt es eher ein Problem in der Wahrnehmung, in der Sortierung, dass ich auch wirklich weiß, als Fachpartner jetzt gesprochen, was bietet ihr da?
Absolut.
Wie viele Betriebe schuldet denn pro Jahr? Das würde mich auch mal interessieren.
Also Betriebe ist ein bisschen schwierig, oder weil Personen. Wir normalerweise ja Personen schulen.
Ja, genau. Logisch.
Wir haben in Summe unsere Schulung, hat in Summe über 14 Standorte verteilt, ca. 20.000 Monteure, die pro Jahr bei uns geschult werden. Da spreche ich jetzt aber von der klassischen Produktschulung. Das war wahrscheinlich das, was du meinst.
Klar.
Und dann haben wir zusätzlich noch eine ganze Menge Programme über Wärmepumpen-Profi-Programme für die schon eine sehr gute Basis haben, da schon Erfahrung haben und noch besser werden wollen. Dann haben wir das Wärmepumpen-Kickstarter-Programm, bei dem wir diejenigen, die vielleicht noch irgendwie eine Hürde haben, sich mit dem Thema näher zu beschäftigen und vielleicht noch nicht die Erfahrung haben, bei denen wir die abholen. Wir haben ein Jungmeisterprogramm und da kommen natürlich nochmal entsprechende Kapazitäten dazu. Also wir tun da eine ganze Menge, um in diese Richtung besser zu werden als Branche.
Wie ist da die Auswahl? Das hatten wir damals auch in Avero mal diskutiert, weil das natürlich ein bombastisches Angebot. Wer das sich mal anschaut, gibt es auch tolle Übersichten, Tabellen, die diese Angebote mal zeigen. Wenn man da mal reinguckt, 2 Minuten, würde mir als Inhaber eines SAK-Betriebs natürlich einiges vom Herz fallen, einige Steine und sagen, wann kann ich da den Kollegen XY anmelden? Also da bin ich mir sicher, dass die Nachfrage enorm ist. Beispiel Jungmeisterprogramm hast du gerade gesagt oder anderes. In der Klimaheldenschmiede, wie siebt ihr da aus, mal ganz flapsig formuliert und gefragt?
Also grundsätzlich kann jeder, der ein ernsthaftes Interesse hat, mit uns dieses Thema zu machen, daran teilnehmen. Ich glaube aber wichtig, jetzt auch nach den Erfahrungen der ersten ein, zwei Jahre, ist, dass wenn wir so eine Gruppe ausbilden, dass es eine gewisse Homogenität gibt innerhalb der Gruppe. Wenn es da zu große Unterschiede gibt, dann sitzt der eine drin und sagt, naja, ist alles für mich kalter Kaffee, kann ich nichts mit anfangen und der andere ist überfordert. Das heißt, wir brauchen...
So wie in der Berufsschule.
So wie in der Berufsschule, genau, wie vielleicht in jedem Vortrag. Und dementsprechend müssen wir natürlich schon gucken, dass wir ein gewisses Grundniveau haben. Und wir haben zum Beispiel bei dem Thema Bosch Klimaprofi, da ist eine klare Anforderung, wenn jemand es schaffen will, dass er zukünftig innerhalb von einem Tag 2 Klimasplit-Geräte mit einem Trupp, also mit 2 Mitarbeitern einbaut. Und das ist das klare Ziel bei diesem Programm. Dann brauchen wir ein paar Voraussetzungen. Dann ist klar, er muss einen Kälteschein haben. Dann ist klar, er muss als Unternehmen die Bereitschaft haben, 2 Mitarbeiter auch dauerhaft oder zumindest mal für einen adäquaten Zeitraum für dieses Thema abzustellen. Weil wenn ich das natürlich nur 2-mal im Jahr mache, dann habe ich diesen Erfahrungskurveneffekt, den habe ich natürlich nicht. Und da versuchen wir im Vorfeld mit Gesprächen rauszufinden, passt es oder passt es eher nicht. Und das ist jetzt gar kein, in dem Sinne, Auswahlverfahren, dass es dann eine Bewerbung gibt und irgendwelche Kriterien, sondern das ist eher ein Gespür. Und ich glaube, die Kunden, wir haben natürlich auch schon Kunden gehabt, mit denen wir darüber gesprochen haben, Mensch, das macht für dich keinen Sinn. Aber wenn man das denen nachvollziehbar erklärt, glaube ich, dann können die da auch sehr gut mit umgehen.
Und ist auch immer die Frage, nehme ich die Zeit mir selber als Inhaber? Fördere ich die Talente? Da geht es ja auch da schon los.
Richtig.
Das sind eher psychologische Themen vielleicht auch mal, aber das hast du super beschrieben. Demografischer Wandel, Manpower fehlt irgendwann. Wir hatten auch schon tolle Beiträge, in dem Fall dann über Buderus eingesteuert, wo ich sehr dankbar darüber bin, für solche Softskill-Themen, Frauen im Handwerk. Das ist auch noch ein völlig also Frauen im SAK-Fachhandwerk wohlgemerkt. Mhm. Es gibt Handwerksberufe, die ein hohes Maß an weiblicher Beteiligung haben. Ja. Da ist SAK-Handwerk weit weg davon. Das sind auch noch so Potenziale. Vielleicht kommt da was, weiß ich nicht, in der Klimaheldenschmiede.
Naja, es wäre jetzt natürlich schon merkwürdig, wenn wir in der Klimaheldenschmiede explizit was für Frauen machen würden, weil wir ja grundsätzlich die Annahme haben, dass es da eben keine Differenzierung gibt. Und das stelle ich auch fest. Wir haben auch zum Beispiel im Vertrieb, im Außendienst, haben wir auch Kolleginnen, die, ich würde sagen, wir haben da noch keinen Ansturm darauf, aber es gibt schon immer mehr Kolleginnen, die auch Interesse an diesem Thema haben. Und es bricht natürlich auch ein Stück weit die Strukturen dann auch auf. Das merkt man auch in der Kundschaft, wenn man dann in der Kundschaft sich so ein bisschen bewegt und mal ein paar Eindrücke einfängt. Und es zeigt, macht natürlich auch Mut für viele, die sich da vielleicht etablieren wollen. Ein spezielles Frauenprogramm, das gab es früher mal. Also tatsächlich, wenn ich so in meine Anfangszeit bei Junkers Bosch zurückgucke, da war es wirklich so, da gab es eine Werksreise. In dieser Werksreise waren typischerweise die Inhaber, meistens Männer, der Unternehmen. Und dann gab es ein separates Frauenprogramm, weil die da kein Interesse oder was auch immer nicht daran hatten. Das ist natürlich, das ist lange vorbei.
Der Gamperling ist da überraschend oldschool unterwegs zurzeit. Ich bin ein bisschen überrascht.
Nein, das sehe ich.
Ich kenne
eine falsche Richtung dieses Gesprächs.
Ich kenne jetzt nicht genau deine Erwartungshaltung. Ich weiß auch nicht, ob ich die jetzt getroffen habe mit der Aussage, aber so sehe ich das.
Das ist als Pressemensch, du bekommst relativ viel, gerade im Sommer, auf dem Tisch, Girls' Days.
Ja.
Und Camps und letztens ja von der Leonberger Firma, die explizit wieder ein Damenseminar gemacht haben. Mhm. In dem Fall Wassertechnik.
Deswegen bin ich nicht oldschool. Ich glaube, die Industrie ist oldschool. Ich hole dich mal vom Eis runter mit einer anderen Frage. Dann kannst du dich ein bisschen abkühlen.
Bitte rette mich.
Also egal, was ihr an Schulungen anbietet, es ist doch auch immer ein zweiseitiger Prozess. Also das heißt, du kriegst doch auch viel reflektiert über dein Produkt, über dein Unternehmen, auch über deine Prozesse. Ja. Und mich interessiert da dieser Aspekt, dass du ja sagst, wir wollen den Handwerker unterstützen, wir wollen aber nicht der bessere Handwerker sein.
Ja.
Das heißt, der Handwerker sagt uns, also ganz ehrlich, mach uns eine Freude, mach uns das Fundament oder mach uns eine Freude, mach uns die Berechnung oder was auch immer. Mhm. Und meine Frage geht dahin, also diese Schnittstellen, wo du sagst, da ist die Handwerksleistung und da kann Bosch unterstützen. Das ist ja eine Sache, die ihr euch überlegt, aber die ihr doch auch testet, also im Prinzip dann auch besprecht, anbietet und wo ihr auch über Schulungen und auch im Vertrieb natürlich Feedback bekommt, sind wir da richtig? Können wir da noch mehr machen oder müssen wir vielleicht auch einen halben Schritt zurück? Weil der Handwerker sagt, na guck mal, den Schraubenschlüssel nimmst du jetzt mal aus der Hand, das ist nicht dein Part.
Ja.
Dazu hätte ich gerne noch ein Statement von dir.
Was Bosch aus meiner Sicht extrem häufig macht, sind Piloten. Und Pilot bedeutet, wir haben in aller Regel für ein neues Thema, bilden wir mal irgendwie in einer bestimmten Region, fragen wir unsere Handwerker dazu und gucken, wie wird das denn eigentlich angenommen. Deshalb sind wir manchmal vielleicht einen Schritt überlegter, würde ich vielleicht sagen, und wissen aber dann genau, was wichtig ist. Und in den Piloten kommt natürlich, da ist genau dieser Dialog mit den Handwerkern, wo die sagen, nee, also, habt ihr euch jetzt was überlegt? Das klingt zwar theoretisch ganz gut, aber es hat für mich praktisch keinen Nutzen. Und dann lassen wir das.
Und du meinst mit dem, dass ihr etwas zurückhaltend seid, dass ihr im Prinzip erst sowas, so eine Inselgeschichte macht, wo ihr das testet und nicht gleich die große Trompete rausholt.
Richtig, genau.
Baba, das gibt's jetzt bei uns.
Genau.
Sondern du weißt, irgendwo in dieser Region überlegen sich diese Woche ein paar Jungs, wie man was besser machen kann.
Genau.
Aber erst wenn du da eine Rückkopplung hast, dann weißt du, dass du das bundesweit streuen wirst.
Richtig. Ich bin der Überzeugung, gute Ideen brauchen, auch wenn die noch so gut sind, brauchen sie eine gewisse Akzeptanz bei denjenigen, für die sie bestimmt sind.
Ganz klar.
Und es ist schwer vorhersehbar, ob sie die Akzeptanz haben. Und häufig ist die Idee, die Intention eine gute, aber die Umsetzung an irgendeiner Stelle nicht gut.
Mhm.
Und deshalb möchte ich vorher wissen, wo ist sie denn vielleicht gut und wo ist sie nicht gut. Und das heißt, der Feedback bedeutet ja nicht, dass man jetzt nur die negativen Punkte, sondern mir ist auch wichtig zu wissen, warum ist es denn gut? Also was ist für euch an dieser Umsetzung ganz besonders gut. Vielleicht können wir da auch noch mehr arbeiten. Oder wenn wir was Neues machen, können wir darauf achten, dass wir genau die Punkte eben nochmal ganz besonders im Blick haben. Und deshalb ist die Vorgehensweise aus meiner Sicht schlüssig, zu sagen, okay, wir testen das mal mit den Kunden gemeinsam. Wenn wir sicher sind, dass es ein sehr guter Weg ist, dann rollen wir das aus. Und dann geht es auch natürlich in die Breite, in die Fläche.
Like a Bosch eben, ne? Ein bisschen tüfteln, auch mal im stillen Kämmerlein. Ja. Aber das Bild fand ich sehr, sehr schön, dass es eben nicht nur der Herr Ingenieur im grauen Frack im Labor macht. Natürlich Laboratorien, auch ein tolles Stichwort. Akustik und so, das ist schon richtig fein, was da passiert. Auch in Wernau natürlich, im Landkreis Esslingen in Sachen Testing. Aber was mich noch, das war vorher ein Stichwort noch, bevor wir abgebogen sind, Split-Klima. Das ist natürlich auch ein Thema jetzt. Wir haben Sommer. Gestern, wo wir uns getroffen haben zum Abendessen, hatten wir mit Sicherheit größer 30 Grad. Erster Hitzetag in diesem kühlen Sommer. Hoffentlich mit Sommermärchen. Wir wissen es an der Stelle noch nicht.
Heute Nacht hat es geregnet. Wir haben gefühlt Luftfeuchtigkeit 80% gehabt heute Morgen.
Absolut. Es ist wirklich Mumbai. Mumbai lässt grüßen.
Es ist zwar feiner Zwirn, aber wir haben den Sakko mal abgelegt. Man sieht es ja nicht. Wir sind ja nur für die Ohren unterwegs.
Das Schweißband haben wir schon unterm langen Hemd und so weiter. Ne?
Genau.
Aber das sind natürlich Themen, alles Allgemeinplätze, alles bekannt. Der Klimawandel, heißere Sommer, längere Sommer, mehr Hitzetage, Herr Lauterbach macht Hitzeschutzkonzepte etc. Ist kein Spaß, es kostet auch Südeuropa und so weiter immer Menschenleben, wenn es an Hitzeperioden geht. Deswegen ist die Frage nochmal, Split-Klima-Profi, wie wird das konkret angenommen?
Bosch-Klima-Profis war unser erstes Modell, was wir in diese Richtung getestet haben, in Richtung, wie können wir über Soft Skills einfach die Installationseffizienz steigern. Da haben wir jetzt Erfahrung seit 3 Jahren, kann man sagen. Und das wird sehr gut angenommen. Wir haben da auch schon einen recht guten Kreis an Kunden, die genau dieses Thema machen. Und ich habe vorhin gesagt, naja, das Ziel ist 2 Klimasplit-Geräte am Tag. Jetzt wird der eine oder andere Zuhörer wahrscheinlich sagen, ja, geht nicht, klar geht es natürlich nicht immer. Und wenn die Entfernungen zwischen den Baustellen so groß sind, dann wird es nicht hinhauen. Aber wir zeigen Wege auf, wie das funktioniert und es wird sehr gut angenommen. Es wird übrigens auch von den Endkunden immer besser angenommen, genau aus dieser Anforderungen, die du gerade beschrieben hast. Und zusätzlich muss man ja immer dazu sagen, ein Klimasplit-Gerät, im ersten Moment hat man so den Gedanke, ja, Klimasplit kostet viel Energie. Ja, ist so. Die PV-Energie ist aber gerade zu dem Zeitpunkt ja häufig da. Und ich finde eigentlich den besseren Begriff Luft-Luft-Wärmepumpe, dann wird das Ganze schon charmanter, weil dann kommt da auch schon im Wording ein Stück weit durch, dass ich mit so einem Gerät auch heizen kann und zwar sehr effizient. Und aus meiner Sicht macht es definitiv Sinn für viele Anwendungsfälle, vielleicht auch für den einen oder anderen zur Beheizung.
Ja, und vor allem ist es ja ein tolles Produkt. Es ist auch ein Umsatzträger, so habe ich das auch wahrgenommen im Betrieb. Und vor allem, es macht einfach Freude. Dietmar, du hast gerade einen wichtigen Punkt gesagt, auch der Feuchtigkeit. Na, kühlen ist das eine, aber entfeuchten.
Absolut.
Gibt es halt nicht so viele Technologien, die das können. Es gibt auch Abwandlungen mit reinen Luftentfeuchtern und so weiter, aber das wäre eher ein bisschen fancy. Ist ein riesen Komfortgewinn und Luft-Luft-Wärmepumpe. Das war die magische Umwandlung, auch im Wording, ne? Dank in Anführungszeichen der Gaskrise. Heizung, Beheizung, Spot-Beheizung sozusagen, schnell boostern können. Das ist eben so ein Mitbringsel dann dieser Technik. Und wer das mal erkannt hat, gepaart mit der Tatsache, dass es schnell umsetzbar ist und natürlich kannst du auch andere Gewerke einziehen, also im Sanierungsfall die Kernlochbohrung etc. musst du nicht unbedingt selber tun. Das ist also ein großartiges Produkt und sind hocheffizient. Da muss man natürlich auch schauen. Da hatte ich auch noch was gelesen letztens, eine kleine Presseinfo von der Frau Ried, Testsieger oder ähnliches, Stiftung richtig. Warentest.
Es gibt ja, noch was zu feiern.
Gibt doch, genau. Also, es gibt
Anklopfen.
Ja, wir müssen da auch nochmal anstoßen.
Meine Güte.
Ja, das war für uns natürlich eine ganz besondere Auszeichnung, dass wir mit unserer 8000er Linie dann tatsächlich auch bei Stiftung Warentest nochmal den Ritterschlag bekommen haben. Freut uns, macht uns hoffnungsfroh, dass wir in dem Bereich auch nochmal weiter wachsen können. Und die Voraussetzungen sind gegeben.
Wenn die Temperatur auftritt, das ist natürlich schon ein Temperaturgeschäft.
Ja, absolut klar. Das ist ein starkes Saisongeschäft. Ne?
Aber man muss eben handwerklich auch gut drauf eingestellt sein. Also Tino, nochmal vielen Dank für die vielen eindrücklichen Geschichten. Vielen Dank für das Mitbringsel. Es mundet wirklich ausgezeichnet.
Ja. Bleibt die Frage, was ist dir noch wichtig? Was für ein Statement, was wollen wir auf jeden Fall noch mitnehmen?
Also ich bin jetzt mittlerweile seit 17 Jahren in dieser Branche und habe da immer wirklich sehr viel Spaß gehabt. Egal, welche Tätigkeitsfelder ich da hatte. Und es ist eine sehr spannende Branche. Wir haben die letzten Jahre deutlich mehr Aufmerksamkeit bekommen von der Öffentlichkeit, als wir das in der Vergangenheit hatten. Und auch wenn es gerade, ab und zu mal ein bisschen marktseitig ein paar Irritationen gibt und auch große Volatilität da ist, freue ich mich darauf, mit unseren Fachhandwerkern gemeinsam die nächsten Jahre genau das, was wir heute auch besprochen haben, in die Tat umzusetzen und die Wärmewende da gemeinsam zu gestalten. Das ist mir persönlich wirklich ein Herzensanliegen, aber es ist auch was, was mir Spaß macht und Spaß gemeinsam mit unseren Fachhandwerkern, von denen ich viele auch persönlich kenne. Ist einfach eine tolle Kombination.
Wie wir hier am Tisch, oder?
Eine unglaubliche Symbiose.
Ja. Ihr Lieben.
Das
magische Dreieck. Dann lasst mich die unvermeidlichen Worte sagen, bevor wir uns lieb voneinander verabschieden. Das war Frei von Grobstrick, Episode 9 mit unserem Gast Tino Hirsch und der Frage, was braucht der Fachhandwerker in Zukunft? Was kann Bosch da bieten und da hast du uns auf eine große Reise mitgenommen, hast viele Sachen angesprochen, die jeder aufgerufen ist zu vertiefen, denke ich mal, um sich da zu informieren, was ihr im Portfolio habt. Ja, Idee und Realisation Blackworks Dietmar Black im Auftrag des Heizungsjournal Verlags. Musik wie immer Jill Carrier, Postproduktion Stefan Winter in Berlin. Gruß an den Stefan. Lieber Jörg, vielen Dank, aber vor allen Dingen danke dir für dieses spannende Gespräch.
Nochmal, Tino, vielen Dank und bis bald mal wieder in Wernau oder anderswo oder in Tranas, nur als Tipp.
Oder wo immer ihr euch sonst nochmal treffen mögt.
Die Botschaft ist angekommen. Vielen Dank euch.
Danke.
Tschüss.